Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Das Drehmoment hängt tatsächlich wieder ganz stark davon ab, welche Knochenklasse habe ich. Habe ich einen sehr, sehr kortikalen, wenig durchbluteten Knochen, muss ich mit dem Drehmoment eher vorsichtig sein und muss eher mein Bohrprotokoll so wählen, dass ich das Drehmoment reduziere. Beim weicheren Knochen kann ich hier eher zu progressiveren Bohrprotokollen greifen. Also es hängt auch stark vom Knochen ab, aber um mal eine Obergrenze zu nennen, eine technische Obergrenze würde ich bei etwa 80 Newtonzentimeter sehen. Und einen idealen Wert, den ich im Alltag meistens als Limit setze, sind 50 Newtonzentimeter.
Die Implantation eines Zahnimplantats ist ein mechanischer Vorgang in ein komplexes biologisches System. Der Weg von der Primär- zur Sekundärstabilität ist spannend und darüber unterhalten wir uns heute mit Dr. Jörg Martin Rupin. Jörg, du bist Oralchirurg in eigener Praxis in Penzberg und wir steigen mal mit der ersten Frage ein. Welche Mindestprimärstabilität setzt du für eine Sofortversorgung bzw. Sofortbelastung voraus?
Hier reden wir jetzt nochmal ganz kurz, damit ich dich richtig verstanden habe, von zwei verschiedenen Phänomenen. Das eine ist die Sofortimplantation, dass ich also das Implantat direkt nach Extraktion setze, ob mit oder ohne Belastung. Wir reden hier aber jetzt von der Sofortbelastung. Das heißt, ich habe ein Implantat inseriert und möchte sofort ein festsitzendes Provisorium darauf.
Richtig.
Genau. Da ist es sehr wichtig, die Primärstabilität des Implantats richtig zu evaluieren. Denn wie wir wissen, nimmt der Wert der mechanischen Primärstabilität im Zuge der Heilung zunächst auch erstmal ab. Da die Knochenheilung immer nach dem Auer-Prinzip, also zuerst Abbau, dann Umbau, dann Anbau erfolgt, müssen wir im Hinterkopf haben, dass zum Zeitpunkt der Woche etwa 4 bis 6 in unserer Heilungskurve die Stabilität deutlich reduziert sein wird. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie bestimme ich eine sichere Primärstabilität? Ich messe zum einen das Insertionsdrehmoment, ich messe zum anderen aber auch in diesen Fällen immer die sogenannten ISQ-Werte. Das heißt, ich mache eine Resonanzfrequenzanalyse, um zum einen die rotationale Stabilität des Implantats durch das Drehmoment und zum anderen aber die Translation des Implantats, die Stabilität gegen Translation, gegen seitliche Bewegungen durch die ISQ-Messung ebenfalls zu bestimmen. Und beide Werte müssen für mich zusammenpassen, damit ich mich in der Sofortbelastung sicher fühlen kann.
Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr auch die Fallbilder dieser Episode sehen möchtet, schaut euch das Video auf unserer Website voicesofimplantology.com an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Primärstabilität gemessen in Eindrehmoment und dem ISQ-Wert? Gibt es da eindeutige Korrelationen oder lässt sich das nicht so übereinander lagern?
Nein, die Wissenschaft zeigt uns relativ deutlich, und das ist auch das Gleiche, was wir in unserer eigenen Studie über das Progressive Line gemessen haben, dass keine statistisch signifikante Korrelation besteht zwischen Drehmoment und ISQ-Wert, weil es mechanisch oder physikalisch zwei unterschiedliche Messgrößen sind, die ich messe. Das eine ist die Rotationsstabilität um die Achse, das andere ist die Beweglichkeit des Implantats relativ zum Knochen. Und deshalb ist es für mich auch nicht der richtige Weg, zum Beispiel sich nur auf eine Drehmomentmessung oder nur auf eine ISQ-Analyse zu verlassen, sondern ich messe immer beides und für mich müssen beide Werte zusammenpassen.
Wenn wir jetzt nochmal drauf kommen, wir wollen das Implantat sofort belasten auch, also nicht nur sofort versorgen, sondern sofort belasten. Da ist ja logischerweise das Implantat auch teilweise in Funktion oder die Versorgung.
Richtig.
Welche Werte strebst du dann da an in Kombination?
Okay, also ganz konkret, Drehmoment würde ich sagen mindestens 35 Newtonzentimeter. Und von den ISQ-Werten gibt es eine wunderbare Skala, die sogenannte Ostel-ISQ-Skala, die wissenschaftsbasiert ist und uns eine ganz konkrete Handlungsanweisung gibt. Es hängt ja auch davon ab, wird das Implantat in einem verblockten Full-Arch-Konstruktion stehen? Ist das Implantat teilverblockt, also sprich eine kleinere Brückenspanne? Oder spreche ich von einem Einzelzahn auf dem Implantat? Und die ISQ-Skala von Ostel unterteilt hier tatsächlich ganz differenziert in genau diese 4 verschiedenen Indikationsklassen und gibt mir ganz konkrete Messwerte. Zum Beispiel das anspruchsvollste das Einzelimplantat unverblockt, also zum Beispiel ein einzelner Frontzahn, müssen die ISQ-Werte höher sein als 70. Da gibt es eine ganz konkrete Vorgabe und an diese halte ich mich auch.
Ist der Wert nicht erreicht, musst du entsprechend von deinem Konzept abweichen und alternative Versorgungen.
Richtig, deshalb muss ich auch in meiner Patientenberatung, in meiner Patientenaufklärung immer darauf hinweisen, dass die Sofortbelastung letztlich ein kann, aber kein Muss ist. Es ist ein Versuch. Man muss aber einen Plan B in der Schublade haben, denn sollten die Stabilitätswerte nicht reichen, habe ich immer noch ein Sofortimplantat, aber ich muss es konventionell einheilen lassen, unbelastet.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Was würdest du aus biologischer Sicht als ideales Eindrehmoment ansehen? Also rein von der Belastung her, hast gesagt, mindestens die 35 Newton-Zentimeter. Ist das der Wert, den du generell biologisch als das Ideal ansiehst? Oder welcher Wert sollte auch nie überschritten werden letztendlich?
Ja, der zweite Teil deiner Frage ist leichter zu beantworten wie der erste. Denn das Drehmoment hängt tatsächlich wieder ganz stark davon ab, welche Knochenklasse habe ich? Habe ich einen sehr, sehr kortikalen, wenig durchbluteten Knochen? Muss ich mit dem Drehmoment eher vorsichtig sein und muss eher mein Bohrprotokoll so wählen, dass ich das Drehmoment doziere? Beim weicheren Knochen kann ich hier eher zu progressiveren Bohrprotokollen greifen. Also es hängt auch stark vom Knochen ab, aber um mal eine Obergrenze zu nennen, eine technische Obergrenze würde ich bei etwa 80 Newtonzentimeter sehen. Und einen idealen Wert, den ich im Alltag meistens als Limit setze, sind 50 Newtonzentimeter. Überschreite ich das Insertionsdrehmoment bereits beim Eindrehen und merke bereits, hier kriege ich einen zu hohen Drehmomentaufbau, entferne ich lieber das Implantat nochmal, präpariere nach mit einem Dancebone Drill oder einem Gewindeschnitt oder beidem und inseriere nochmal.
Es geht ja dann letztendlich auch um den kristallen Knochenerhalt. Inwiefern sagen dir deine Erfahrungen, dass das Eindrehmoment darauf Einfluss nimmt oder auch nicht?
Das ist eine sehr gute Frage, denn hier ist die Literatur tatsächlich völlig widersprüchlich. Es gibt in der aktuellen Literatur, ich habe allein in dem Literaturreview von 2020 bis heute, zwei große Meta-Analysen gefunden, die sich diametral widersprechen. Denn die eine sagt, bei Drehmomenten oberhalb von 50 Newtonzentimeter verlieren wir tatsächlich kristall signifikant mehr Knochen. Die andere Studie sagt, es ist kein Unterschied statistisch nachweisbar in der Meta-Analyse der vorhandenen Publikation. Deshalb wollte ich diese Frage mir selbst beantworten und habe damals mit der Progressive Line Studie, als wir sie 2018 in unserer Praxis gestartet haben, genau darauf, auf die Messung des kristallen Knochenverlustes, sehr viel Wert gelegt. Und wir konnten sehen, dass für das Progressive Line Implantat tatsächlich kein Zusammenhang besteht zwischen Insertionsdrehmoment und kristallen Knochenabbau. Und wie wir mittlerweile in einer finite Elemente-Analyse im mathematischen virtuellen Computermodell auch sehr schön nachvollziehen konnten, liegt es tatsächlich daran, wo und wie das Implantat die Kräfte in den Knochen aufbaut. Und deshalb kann man diese Frage auch immer nur für das jeweilige Implantatsystem beantworten. Wenn du mich jetzt zu einem anderen Implantatsystem fragen würdest, müsste ich diese Frage eventuell anders beantworten.
Und welche Erfahrungen hast du da mit Progressive Line bei hohen Eindrehmomenten gemacht? Also sagen wir mal 80 Newtonzentimeter hinsichtlich des knöchernen Umbaus?
Also wir haben tatsächlich in unserer Studie Drehmomente bis 80 Newtonzentimeter im klinischen Alltag regelmäßig verwendet und haben zum Glück eigentlich gar keine Probleme gesehen. Wir haben keinen signifikant erhöhten Knochenabbau gesehen im Vergleich zu Low-Torque-Implantaten und wir haben auch keine erhöhten Komplikationsraten gesehen. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, nach allem, was ich in der Literatur gelesen und gesehen habe, dass man durch ein hohes Drehmoment die Knochenheilung sogar eher verlangsamt künstlich, als sie zu beschleunigen. Ich habe eine hohe Primärstabilität, aber ich erkaufe mir die durch eine eher verlangsamte biologische Knochenheilung, weil viel Kompression für den Knochen bedeutet viel Umbau, viel Abbau, viel Resorption zunächst, bevor das Implantat seine Stabilität erreicht.
Siehst du die Progressive Line als Universalimplantat für alle Knochenqualitäten?
Ja, also wir setzen das Implantat universell ein in allen Knochenklassen D1 bis D4. Es ist natürlich primär ein Implantat, was seine Hauptvorteile in Indikationen wie D3 und D4, also im weichen Knochen, ausspielt und bei der Sofortimplantation/Sofortbelastung ausspielt. Es ist aber universell einsetzbar, Wichtig ist nur, entsprechend dem Bohrprotokoll zu folgen. Das heißt, in D1 und D2 Knochenindikationen auch den Dense Bone Drill zu verwenden, wie empfohlen.
Vielen Dank, Jörg, dass du deine Philosophie des Umgangs mit den Eindrehmomenten und ISQ-Werten heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology.
Join the conversation.